Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Bevor wir zu den Terminen des Kanzlers kommen, begrüßen wir Frau Galle, die ab sofort für das BMWL spricht. Bitte sehr, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Mein Name ist Susanne Galle. Ich spreche seit mittlerweile 7 Monaten für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Davor habe ich unter anderem für das Bundespräsidialamt gearbeitet und heute sitze ich das erste Mal in dieser Regierungspressekonferenz, wo ich eine gute Portion Respekt tatsächlich habe und mich aber auf den konstruktiven Austausch mit Ihnen freue.
Seien Sie uns herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit. So, und dann kommen wir, wenn Frau Hoffmann ihre Termine sortiert, ihre Zettel sortiert hat, zu den Terminen des Bundeskanzlers für die nächste Woche. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Ja, zunächst mal guten Tag und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und genau, ich beginne mit den öffentlichen Terminen des Bundeskanzlers für die kommende Woche. Wir beginnen mit einem Termin am Sonntag, dem 12. November. An diesem Tag wird der Bundeskanzler die Dieter-Schwarz-Stiftung in Heilbronn besuchen. Dort informiert er sich gegen 15.15 Uhr über den Innovation Park Artificial Intelligence, der dort mit maßgeblicher Unterstützung der Stiftung entsteht. Dieser neue Innovationspark soll das größte Ökosystem für künstliche Intelligenz in Europa werden. Etablierte Unternehmen, kleine und mittlere, Start-ups, Forschung und Wissenschaft sollen hier zusammenkommen. Sie können gemeinsam an KI-basierten Lösungen arbeiten, sich vernetzen und weiterbilden. Dabei soll die gesamte KI-Wertschöpfungskette über Qualifizierung von Fachkräften, Forschung, Anwendung bis hin zur Kommerzialisierung abgebildet werden. Wie Sie wissen, ist künstliche Intelligenz ein bedeutendes Technologiethema unserer Zeit und damit auch für die Bundesregierung sehr wichtig. Der Bundeskanzler wird sich vor Ort über den geplanten Innovationspark und seine Bedeutung für den KI-Standort Deutschland informieren. Im Anschluss wird er ein Statement abgeben. Dieses Statement ist presseöffentlich. Zwei weitere Termine. Am Sonntag, den 12. November, hatten wir Ihnen bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Von 17 bis 18.30 Uhr ist der Kanzler zu Gast bei der Heilbronner Stimme. Für ein Live-Bühnengespräch am Sonntagabend nimmt er dann in Stuttgart an einer Vollversammlung des European Roundtable for Industry, kurz ERT, teil. Am Montagnachmittag, dem 13. November, nimmt der Bundeskanzler in Bremen am Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG, teil. Er wird dort gegen 16.30 Uhr eine Rede halten. Der Kanzler freut sich sehr auf die Veranstaltung, denn Gewerkschaftsarbeit war und ist ihm ein großes Anliegen. Er weiß, dass die ihm wichtigen Themen des Wandels, sei es in der Arbeitswelt oder in der Gesellschaft, auch die gewerkschaftliche Diskussion prägen. Am Montagabend des 13. November wird der Bundeskanzler auf Einladung des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, an einem Abendessen teilnehmen. Das Treffen findet im Bundeskanzleramt ab etwa 19.25 Uhr statt. Neben dem Bundeskanzler sind auch der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer, der belgische Premierminister Alexander De Croo, der Präsident der Republik Zypern, Nikos Christodoulidis, der Ministerpräsident Ungarns, Viktor Orban, sowie der Staatspräsident der Republik Litauen, Gitanas Nauseda, eingeladen. Aufbauend auf dem Austausch beim informellen Europäischen Rat in Granada möchte ER-Präsident Michel einen informellen Austausch in kleineren Gruppen zur strategischen Agenda ermöglichen. Am Dienstag wird Bundeskanzler Scholz um 11 Uhr den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis im Bundeskanzleramt empfangen. In einem gemeinsamen Gespräch werden sich beide über bilaterale europapolitische und sicherheitspolitische Themen austauschen. Nach dem Gespräch ist für 12.30 Uhr eine gemeinsame Presseunterrichtung geplant. Am kommenden Mittwoch, dem 15. November, tagt um 11 Uhr wie immer das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. In der Zeit von 13 bis 14 Uhr wird sich der Kanzler dann bei seiner vierten Regierungsbefragung in diesem Jahr den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Plenum stellen. Wie bei einer Regierungsbefragung üblich wird der Bundeskanzler zu Beginn einen einleitenden Vortrag zu einem aktuellen Thema halten. Daran schließen sich Fragen der Abgeordneten an. Am darauffolgenden Tag, das ist dann Donnerstag, der 16. November, wird der Bundeskanzler am Handelskongress 2023 des Handelsverbands Deutschland im Estrel-Kongresscenter Berlin teilnehmen. Er wird dort um 14.30 Uhr vor Ende des zweitägigen Kongresses eine kurze Rede halten und anschließend Fragen der Kongressteilnehmerinnen und Teilnehmer beantworten. Auf dem HDE-Handelskongress werden aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen in der Branche diskutiert. Den Schwerpunkt bilden Strategien und intelligente Lösungen für weltweit nachhaltigen Handel, Ressourcen, Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum. Das Programm ist auf der HDE-Website veröffentlicht. Damit sind wir beim Freitag. An dem 17. November nimmt der Bundeskanzler ab 14 Uhr an der Konferenz Ostdeutschland 2030 Heimat und Zukunft teil, und zwar auf Einladung von Staatsminister Carsten Schneider, dem Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Er hat dazu nach Leipzig in das Kunstkraftwerk eingeladen. Außerdem werden Ministerpräsidenten und Präsidentinnen ostdeutscher Länder sowie Vertreter aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik an der Veranstaltung teilnehmen. Der Schwerpunkt der Konferenz ist es, darüber zu sprechen, wie die Zukunft Ostdeutschlands positiv gestaltet werden kann. Der Bundeskanzler wird dazu einen Impulsvortrag halten und Fragen aus dem Publikum beantworten. Die Akkreditierungsfrist zu dieser Veranstaltung läuft heute ab, sage ich dazu. Und dann wird der Bundeskanzler am kommenden Freitagabend den Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, im Bundeskanzleramt empfangen. Bei dem Gespräch im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens wird die gesamte Bandbreite politischer Themen zu besprechen sein. Vor dem Gespräch mit dem Bundeskanzler empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den türkischen Präsidenten. So, dann bin ich damit am Ende.
Schönen Dank.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann gehen wir die Termine kurz durch. Gibt es Fragen zum Besuch der Dieter-Schwarz-Stiftung? Sehe ich. Fangen wir mal hier vorne an. Da, bitteschön.
Hallo, ich wollte mal fragen über diesen Besuch von Recep Tayyip Erdogan.
Entschuldigung, bei Erdogan sind wir noch nicht, da kommen wir dann gleich zu.
Ach so, weil es ein Termin ist.
Ja, Termine okay. Das ist aber der letzte Termin auf meiner Liste. Also,
ich hatte schon mit Fragen dazu
gerechnet. Besuch von der Dieter-Schwarz-Stiftung, gibt es dazu Fragen? Herr Jung, Fragen.
Ich hatte jetzt nicht ganz verstanden, ob Dieter-Schwarz selbst vor Ort sein wird und wenn ja, wird der Kanzler die krasse Vermögensungleichheit in Deutschland ansprechen. Der Schwarz gilt als der reichste Deutsche.
Ich kann in Wahrheit den Gesprächen nicht vorgreifen und nicht sagen, was der Kanzler ansprechen wird und gucke gerne mal nach, ob in meinen Hintergründen steht, wer da sonst noch anwesend ist. Aber
es wird der reichste Deutsche da sein.
Das werde ich mal checken und nachliefern, ob der anwesend ist oder. Aber ich kann hier jetzt nichts dazu sagen.
Die beiden folgenden Termine hatten wir ja schon hier besprochen, den bei der Heilbronner Stimme und den beim ERT. Gibt es Fragen zum Besuch bei der NGG in Bremen? Gibt es Fragen zum Abendessen mit Charles Michel, so heißt der Mann? Fangen wir mit Herrn Rinke an und dann versuchen wir uns durchzuarbeiten.
Ja, Frau Hoffmann, die erste Frage. Wie erklärt sich denn die Zusammensetzung dieses Abendessens? Ist es eine Auswahl, die der Kanzler getroffen hat oder wer hat die getroffen?
Also der Einladende ist der Ratspräsident Michel und der Bundeskanzler stellt aus diesem Anlass gerne für diesen Austausch das Bundeskanzleramt, also den Ort, zur Verfügung.
Also er hatte
die Einladung geht zurück auf Charles Michel.
Alles klar. Gut.
Hey, Jung zunächst.
Mir ging es um Erdogan, sorry.
Ach, zu Erdogan. So, weiter zu dem Abendessen. Dann fangen wir mit Herrn Lehmann.
Dann möchte Bundeskanzler auch die Gelegenheit nutzen, mit Ministerpräsident Orbán über den Schweden-NATO-Eintritt zu reden?
Also das Thema dieses Abendessens ist, wie gesagt, die strategische Agenda für die EU. Und das ist ja im Zusammenhang zu sehen mit dem Prozess, welche Leitlinien sich die EU für die kommenden 5 Jahre gibt und wie die EU reformiert werden kann. Insofern gehe ich davon aus, dass das Thema sein wird. Und über alles Weitere kann ich hier nichts sagen.
Herr Kollege.
Ja, Nick Alipor, Euraktiv. Damit hätte sich auch meine Wortmeldung für später dann noch erledigt. Ich wollte mal nachfragen, da Sie natürlich den Gesprächen wie immer nicht vorgreifen werden, aber vielleicht könnten Sie ein Wort dazu verlieren, wie denn die Bundesregierung diese strategische Politik in Bezug auf Granada interpretiert, welches da die wesentlichen Elemente sind, die für aus dem Granada-Gipfel dann wichtig sind für die Bundesregierung.
Ich glaube, wichtig war in Granada tatsächlich, dass zunächst einmal über dieses Thema gesprochen wurde und dass es einen Konsens gibt, dass diese Gespräche nötig sind im Hinblick auf die Erweiterung der EU durch Westbalkanstaaten, die Ukraine und Moldawien. Der Bundeskanzler ist der Überzeugung, dass eben nicht nur diese Länder bereit sein müssen, um in die EU aufgenommen zu werden, sondern dass auch die EU selbst sich auf diese Aufnahme durch eine Reform vorbereiten muss. Und ein Vorhaben, was der Bundeskanzler in diesem Zusammenhang schon seit längerem verfolgt, sind beispielsweise Mehrheitsentscheidungen für eine größere Anzahl von Fragen.
Danke.
Herr Mayer, habe ich Sie irgendwie wahrgenommen? Sicherlich. Dann ist Herr Rinke, glaube ich, dran nochmal.
Ja, ich hätte auch ganz gerne nochmal nachgefragt zu dem Abendessen und auch zu der strategischen Ausrüstung. Nun hat er Aufstellung. Nun hat der Orbán, der ungarische Ministerpräsident, hier heute gesagt, dass er Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, also ein positives Votum im Dezember, ablehnt. Wird das Thema sein? Und was ist die Haltung der Bundesregierung zu dieser Aussage von Herrn Orbán?
Also die Frage, wie man auf diese von der Kommission vorgelegten Fortschrittsbericht, den die Bundesregierung im Übrigen sehr begrüßt, reagiert, wird ja Teil des nächsten Europäischen Rates sein. Das ist also ein anderer Prozess als diese strategische Agenda. Die strategische Agenda, ich zitiere das hier nochmal, ist das 5-Jahres-Programm des Europäischen Rates, in dem die politischen Leitlinien für den kommenden legislativen Zyklus daher nach der Europawahl im Juni 2024 festgelegt werden. Also darum wird es, um diese strategische Agenda wird es gehen, und Erweiterung ist vor allen Dingen, also oder jedenfalls die Reaktion auf den Fortschrittsbericht ist Thema im Europäischen Rat. Natürlich gibt es da überschneidende Fragen, das will ich gar nicht ausschließen, aber das Thema ist schon nochmal ein größeres und sehr viel weiteres.
Darf ich trotzdem nochmal nach diesem Thema nachfragen, vielleicht auch ans Auswärtige Amt? Am Mittwoch hieß es ja, als der Bericht vorgestellt wurde, dass die Bundesregierung das prüfen wird. Ist man bei dieser Prüfung jetzt weitergekommen?
Ja, also grundsätzlich kann ich sagen, das habe ich ja eben auch schon gesagt, dass die Bundesregierung diesen Bericht der Europäischen Kommission begrüßt, insbesondere auch die Fortschritte, die dort zur Sprache gekommen sind. Das sieht die Bundesregierung als sehr erfreulich an. Es ist ja auch bekannt, dass der Bundeskanzler und die Bundesregierung sich für eine Erweiterung der EU einsetzen. Aber sozusagen im Einzelnen, auf einzelne Aspekte des Berichts würde ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen wollen.
Gibt es weitere Fragen zum Abendessen? Oder zum
Auswärtigen Amt vielleicht? Ich kann gerne ergänzen, insofern auch nochmal die Zeitlinien darlegen. Der Bericht ist uns zugegangen. Üblicherweise beginnt dann die interne Koordinierung innerhalb der Bundesregierung, aber auch mit dem Bundestag und im Kreise der EU-Mitgliedstaaten. Und die zeitliche Strecke sieht so aus, dass es einen Rat für allgemeine Angelegenheiten im Dezember geben wird. Das ist der 12. Dezember. Und dann das Thema Erweiterung, wie die stellvertretende Regierungssprecherin sagte, beim Europäischen Rat am 14. und 15. Dezember. Dann besprochen wird die grundsätzliche Positionierung für die Bundesregierung, dass wir voll und ganz zu der Beitrittsperspektive der Länder im Erweiterungsprozess stehen. Hatten wir hier, glaube ich, schon in Vergangenheit erläutert. So auch die Außenministerin auf einer Europakonferenz in der vergangenen Woche, die ja just auch sich dem Thema gewidmet hat, dass die Beitrittsperspektive für entsprechende Kandidaten besteht, aber auch die EU ihrerseits Mechanismen und Prozesse anstoßen muss, um erweiterungsfähig zu sein. Die Außenministerin hat sich auch am Tag der Veröffentlichung des Kommissionsberichts auf X entsprechend geäußert. Darauf möchte ich verweisen.
Und lassen Sie mich vielleicht noch ein Wort zur Ukraine sagen, weil das ja immer besonders im Fokus steht und auch nach der Veröffentlichung des Berichts besonders im Fokus gestanden hat. Die Bundesregierung sieht, dass die Ukraine bei der Umsetzung der Reformen großes Engagement und Entschlossenheit gezeigt hat und zeigt. Und diese Fortschritte hält sie für beeindruckend für ein Land, das sich im Krieg befindet. Und die Ukraine verdient insofern unsere Anerkennung. Das werden wir bei der Prüfung des Berichts, die, wie gesagt, noch aussteht, auch berücksichtigen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Besuch des griechischen Ministerpräsidenten? Sehe ich auch nicht. Zur Kabinettssitzung und zur Regierungsbefragung? Nein. Zum Besuch beim Handelskongress? Auch nicht. Zur Konferenz Ostdeutschland auf Einladung von Herrn Schneider? Sehe ich auch nicht. Und dann kommen wir zu Herrn Erdogan. Und die Kollegin hat die Frage.
Guten Tag. Ja, vielleicht noch mal über Inhalte, was man von diesem Besuch erwartet. Ich glaube, er ist Freitag und Samstag da. Gibt es öffentliche PKs? Was können Sie uns erzählen?
Also er trifft sich am Freitag mit dem Bundeskanzler. Das ist das, was die Bundesregierung betrifft. Und eben davor, wie ich schon gesagt habe, empfängt ihn auch der Bundespräsident. Ich hatte gesprochen von der gesamten Bandbreite politischer Themen. Das werden natürlich ganz offensichtlich regionalpolitische Themen sein. Es wird sicherlich auch um Fragen gehen, die die Türkei und Deutschland als gemeinsame Verbündete in der NATO betreffen. Es wird um bilaterale Themen gehen. Und wir haben ja gesehen, dass bei der Konferenz des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder auch das EU-Türkei-Abkommen eine wichtige Rolle gespielt hat. Also würde ich auch sehr fest davon ausgehen, dass das auch ein Thema der Gespräche sein wird.
Darf ich vielleicht nochmal nachfragen? Wird sich Herr Erdogan das Länderspiel angucken und vielleicht das Holocaust-Mahnmal besuchen? Erwartet man das?
Ich kann Ihnen jetzt nur was zu den Terminen des Bundeskanzlers sagen.
Danke. Herr Jung.
Also es wird keine Pressekonferenz geben mit dem türkischen Präsidenten?
Das weitere Programm ist dann noch in Abstimmung.
Also, aber von Ihrer Seite ist es gewünscht und Sie setzen sich dafür ein?
Wir schauen, wie sich das entwickelt und werden das dann gegebenenfalls bekannt geben, wenn es so ist.
Wäre ja schön, weil als der chinesische Ministerpräsident vor ein paar Monaten da war, hat man sich ja dann auf Wunsch der Chinesen da ein Minimalprogramm gesetzt. Das sollte ja nicht Standard werden. Ich würde aber noch auch für den Samstag...
Also ich verstehe, das war jetzt keine Frage, sondern ja. Ein Kommentar. Ich würde trotzdem gerne sagen, ich verstehe Ihr Interesse und wir werden da unterrichten.
Eine Frage, wird denn der Kanzler mit Herrn Erdogan im Olympiastadion sein beim Freundschaftsspiel zwischen Nein. Deutschland und Türkei?
Nein, das ist, möchte sagen, wenn darüber etwas irgendwo zu lesen stand, dann ist das eine Ente. Das war nie geplant.
Herr Mayer, zunächst.
Vielleicht auch noch mal zu dem Samstag, Frau Hoffmann. Ist denn der türkische Präsident überhaupt so lange hier? Also könnte er zum Länderspiel gehen oder ist Ihnen bekannt, wann er aus Deutschland wieder abreist?
Ich bin hier für die Termine des Bundeskanzlers und nicht für die Termine des türkischen Präsidenten zuständig. Bitte dafür auch Verständnis zu haben.
Vielleicht können Sie auch mit Blick auf die Themen, die Deutschland und die Türkei verbinden, noch etwas sagen. Der Bundeskanzler hat sich ja auch geäußert zu anti-israelischen Demonstrationen hier in Deutschland, auch gerade von muslimischen Vertretern und Verbänden. Wird das auch ein Gesprächsthema sein, das der Kanzler mit Herrn Erdogan besprechen wird?
Also was ich hier so mit regionalpolitische Themen umschrieben habe, da wird es natürlich sehr stark auch um die Entwicklung im Nahen Osten gehen. Und es ist ja bekannt, dass die Bundesregierung eine sehr unterschiedliche Haltung und Einordnung gegenüber der Hamas hat als der türkische Ministerpräsident. Und ich gehe davon aus, dass darüber, über dieses Thema natürlich auch gesprochen werden wird.
Herr Rinke.
Ja, direkt da anknüpfend, Frau Hoffmann, gibt es denn bestimmte Erwartungen an den türkischen Präsidenten, der ja einen großen Einfluss auf die türkische Community hier in Deutschland hat? Also dass er sich zum Beispiel gerade mit Blick auf die Spannungen, die es gibt, auch zwischen palästinensischen Gruppen hier in Deutschland mäßigend zu dem Thema Hamas äußert?
Konkrete Erwartungen sind mir nicht bekannt, aber wir freuen uns auf den Austausch. Wir halten diesen Austausch und diese Gespräche für sehr wichtig, gerade auch mit Partnern, wo man nicht immer einer Meinung ist, ist es wichtig, sich auszutauschen.
Herr Lehmann.
Will Bundeskanzler mit Präsident Erdogan über die Flüchtlingskrise reden, besonders dass Zahl Flüchtlinge aus der Türkei wächst?
Ich gehe davon aus, dass das Thema Migration eine Rolle spielen wird, ja. Aber also ich gehe jetzt hier schon sehr viel weiter, als wir das üblicherweise tun, was den Inhalt von Gesprächen angeht. Und also noch weitere Einzelheiten möchte ich jetzt nicht da prognostizieren.
Herr Rinke.
Eine Frage ans Innenministerium in diesem Zusammenhang des Besuchs. Haben Sie Erkenntnisse darüber, dass auch bei Anhängern türkischer Organisationen antisemitische Straftaten begangen wurden, dass es eine besondere Beteiligung auch an pro-palästinensischen Demonstrationen gibt, bei denen es dann antisemitische Äußerungen gab?
Also ich kann jetzt keine Aussagen dazu treffen, inwieweit antisemitische Straftaten nach Staatsangehörigkeit begangen wurden.
Gibt es nicht. Und Sie haben auch keine Einschätzung, wie die türkische Community sich hier aufstellt?
Ich habe jetzt, wie gesagt, keine Einschätzung aufgeschlüsselt nach Staatsangehörigkeiten.
Gibt es weitere Fragen zum Besuch des türkischen Präsidenten? Herr Jung.
Anders gefragt, Herr Hertha, haben Sie denn Beobachtungen, wie die grauen Wölfe aktuell in Deutschland agieren? Die grauen Wölfe gelten ja laut Verfassungsschutz als rechtsextreme Gruppe, die immer stärker wird. Also gerade in Bezug auf potenzielle Unterwanderung der palästinensischen Demos.
Da habe ich jetzt im Moment nichts, was ich da mit Ihnen teilen könnte.
Können Sie bitte was nachreichen?
Das kann ich gerne prüfen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Frau Böse.
Oh, Herr Dr. Atta, es gab Vorfälle an Schulen in Hamburg-Blankenese, sehr ernste Vorfälle und gestern in Offenburg. Unsere Frage ist, kann die Bundesinnenministerin die Länder, die Schulen dabei unterstützen, die Sicherheitslage an Schulen zu verbessern? Was muss aus Ihrer Sicht ganz konkret gemacht werden, um solche Vorfälle vermutlich nicht 100% verhindern zu können? Aber was muss man da machen und was kann die Bundesregierung an Unterstützung den Ländern geben?
War jetzt nicht direkt die Frage zum Besuch des türkischen Präsidenten.
Oh, dann bitte ich um Entschuldigung, den ziehe ich nochmal zurück.
Aber da ich keine weiteren Fragen zum türkischen Präsidenten im Saal sehe, würde ich mal zu diesem Themenkomplex übergehen. Bitte schön, Herr Hertha.
Ja, vielen Dank. Der Schutz von Schulen und überhaupt der ganze, auch der darüber hinausgehend Bildungsbereich liegt, wie Sie wissen, in der Kompetenz der Länder, und von daher ist es Aufgabe der betreffenden Bundesländer, entsprechende Maßnahmen, wenn sie erforderlich sind, vorzunehmen, und wir gehen auch davon aus, dass die Länder das tun.
Darf ich nachfragen?
Bitte.
Herr Dr. Atta, wissen Sie denn, ob die Bundesländer sich an das Bundesinnenministerium gewandt haben, oder gibt es einen Kontakt zwischen der Ministerin und den Ministern in den beiden betroffenen Bundesländern zu den Vorfällen diese Woche?
Also grundsätzlich stehen die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern natürlich in fortlaufendem Austausch zu unterschiedlichsten Themen. Mir ist nicht bekannt, dass es ein Hilfeersuchen von Bundesländern in dem Zusammenhang gegeben hat an den Bund.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
Ja, Thema Industrie, Strompreis, beziehungsweise Industriepaket geht ans BMWK und jedenfalls ans BMF. Da soll jetzt für die am stärksten entlasteten Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe nächstes Jahr ein Strompreis von 6 Cent pro Kilowattstunde kommen. Frau Einhorn, können Sie uns mal erklären, wie Ihr Ministerium auf diese 6 Cent kommt und vielleicht könnte uns das BMF Ihre Sicht auf diese 6 Cent erklären?
Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal vorneweg geschickt vielleicht, dass ja gestern eine sehr gute Einigung errungen wurde, um die Unternehmen, zahlreiche Unternehmen, wie Sie eben angesprochen hatten, der energieintensiven und handelsintensiven Branchen und darüber hinaus aber auch alle Unternehmen des produzierenden Gewerbes in Deutschland zu entlasten für die nächsten 5 Jahre beim Strompreis. Einerseits durch eine massive Senkung der Stromsteuer und andererseits eben durch das, was Sie gerade angesprochen haben, die Strompreiskompensation und den Supercap, der damit in Zusammenhang steht. Beides gibt es schon und hier schaffen wir jetzt aber die Sicherheit für die Unternehmen, dass das auch für die kommenden 5 Jahre bestehen bleibt und schaffen zusätzliche Entlastungen, indem ein Selbstbehalt, den es bisher noch gab, wegfällt und auch ein Sockelbetrag. So werden die Unternehmen netto also auch weiter entlastet beim Strompreis. Und jetzt zu Ihrer Frage des konkreten Preises. Da ist es so, dass der Strompreis von vielen Faktoren abhängt. Der Energieintensität des Unternehmens, also wie viel Energie braucht man, um die Produkte herzustellen. Davon hängt dann eben ab, ob man zum Beispiel in den Genuss der Strompreiskompensation kommt. Die Entwicklung der Strompreise, die Branchenzugehörigkeit, die Beschaffungsstrategie, was den Strom angeht, des Unternehmens und dann auch die Strommarktfutures, also den Handel des Stroms am Markt. Insofern können wir jetzt keine und kann ich auch keine Prognose abgeben, in welche Richtung oder auf welche Zahl konkret sich der Strompreis dann entwickeln wird. Es ist aber so, dass wir jetzt mit den gestern beschlossenen Ergebnissen alles getan haben, um die Bestandteile des Stroms, die der Staat beeinflussen kann, so zu gestalten, dass sie nicht zu zusätzlichen Belastungen führen und die Unternehmen entlastet werden, also Stichwort Stromsteuer. Und dass wir jetzt sagen können, dass angesichts der aktuellen Daten am Terminmarkt die Strompreise ungefähr in dem Bereich liegen können, wie wir sie mit unserem ursprünglichen Konzept in den Blick genommen haben. Das gilt für Unternehmen, die unter diese Strompreiskompensation fallen, die also besonders energieintensiv sind und auch handelsintensiv. Die können sich darauf einstellen, unter den gegebenen Umständen, dass man ungefähr in diesem Bereich landet. Aber Zahlen können wir nicht prognostizieren und auch keine konkreten Strompreise.
Sie möchten dementieren, dass Sie im Ministerium mit 6 Cent rechnen? Das war mein Stand.
Wir rechnen mit gar keinen konkreten Strompreisen, sondern wir können nur sagen, dass wir jetzt mit diesem Paket von gestern, was die Bestandteile angeht, die der Markt bestimmen kann, die der Staat bestimmen kann, also Stromsteuer und diese Beihilfe, die Förderung für stromintensive Unternehmen, das getan haben, was jetzt möglich war, um die Unternehmen zu entlasten, um Planungssicherheit zu geben, um eine Brücke zu bauen, eben über die Transformation der kommenden Jahre hinweg. Und der Strompreis, wie gesagt, hängt am Markt und hängt für jedes Unternehmen von verschiedenen Faktoren ab. Und da können wir keine Prognose abgeben.
Vielleicht erstmal das BMF, das ist ja gefragt worden.
Ja, sehr gerne. Ergänze ich. Aus Sicht des Bundesfinanzministeriums kann ich mich natürlich nur zu den Bestandteilen äußern, für die wir auch zuständig sind. Das sind vor allem die Bestandteile der Stromsteuer. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich ja gestern, da wurde darüber auch berichtet, ebenfalls über diese Einigung dazu geäußert, insbesondere den Wettbewerbsgedanken, dass es nicht darum geht, einen Preis festzulegen, sondern hier, wie die Kollegin schon ausführte, die Bestandteile, die der Staat beeinflussen kann, dass man hier für Entlastung sorgt. Und diese Maßnahmen werden jetzt kurzfristig umgesetzt und dem Gesetzgeber für die nächsten 2 Jahre wird insbesondere jetzt bezüglich der Stromsteuer jedenfalls eine konkrete Finanzierung innerhalb der Schuldenbremse im Bundeshaushalt vorgeschlagen. Dabei würde ich es zunächst belassen, falls Sie noch Fragen haben.
Da will ich ganz kurz. Hält denn das BMF diese 6 Cent, die im Umlauf sind, für realistisch? Rechnen Sie auch damit?
Das Bundesfinanzministerium beobachtet selbstverständlich auch die wirtschaftliche Lage. Ich werde mich hier aber nicht zu Äußerungen oder Verlautbarungen, die sich im Umlauf befinden, äußern. Ich habe ja eben schon deutlich gemacht, dass ich mich hier vor allem auf die Aspekte beziehe, für die das BMF zuständig ist. Das betrifft hier vor allem die Stromsteuersenkung, die die Unternehmen in der Breite entsprechend entlasten.
Frau Kurz dazu.
Ja, genau. Juli Kurz von der ARD, auch eine Frage an das Finanzministerium. Ich würde gerne noch mal wissen, wie man denn jetzt eigentlich das Geld gefunden hat, weil man ja doch relativ lange gesagt hat, dass es eigentlich kein Geld zur Verfügung ist, wie also gerade die Steuersenkung, wo man das Geld jetzt gefunden hat.
Das, was in Ihrer Frage mitschwingt, würde ich so nicht unterstreichen wollen. Antworten kann ich aber, die Mehrausgaben werden im Haushalt kompensiert werden. Das war auch in verschiedenen vorherigen Gesetzgebungsverfahren oder im Vorwege dazu kommuniziert worden. Veränderte Konjunkturkomponente und die Steuerschätzung haben hier zur Kompensationsmöglichkeit beigetragen. Und wie schon kommuniziert worden ist, die Finanzierung kann innerhalb der Schuldenbremse dargestellt werden.
Da schwang gar nichts mit, das war eigentlich nur wirklich eine faktische Frage.
Ich wollte auf die Verwendung des Begriffs gefunden. Da kann durchaus etwas Überraschendes mitschwingen, dem wollte ich entgegentreten.
Frau Lehmann.
Kurze Rückfrage ans BMWK. Wenn Sie sagen, 6% ungefähr für die Unternehmen, die jetzt von der Kompensation schon profitieren, dann heißt das für die 350 energieintensiven Betriebe, die jetzt von der Kompensation profitieren. Und können Sie ungefähr eine Preismarge für alle anderen Unternehmen angeben?
Nur ganz kurz, Sie hatten gerade gesagt 6%. Ich glaube, Sie meinen 6 Cent. Ja. Und ich habe keines von beiden gesagt, weder Prozent noch Cent. Ja. Aber genau, Sie haben recht. Also das sind ungefähr, oder ich bezog mich dann auf die Unternehmen, wenn es jetzt um die Strompreiskostenkompensation geht, die diese beziehen, die sind auch in dem Anhang, also es gibt ja einen Anhang, da handelt es sich ja um eine Förderung, ne? Um eine beihilferechtliche Förderung. Und es gibt dort einen Anhang zu dieser Förderrichtlinie. Da hat die Europäische Kommission definiert, welche Unternehmen eben besonders energie- und gleichzeitig handelsintensiv sind und deshalb über die Strompreiskompensation entlastet werden können. Es geht ja dabei darum, wettbewerblich, also den internationalen Wettbewerb dieser Unternehmen nicht zu beeinträchtigen, da sie ja im Wettbewerb stehen mit anderen Unternehmen, die diese CO2-Kosten, diese indirekten CO2-Kosten am Strompreis nicht bezahlen müssen, die unsere Unternehmen aber in Europa und Deutschland bezahlen müssen. Also sprich, ja, da geht es um die 350 stromintensiven Unternehmen. Und bei den anderen Unternehmen des produzierenden Gewerbes, die dann jetzt sozusagen nur in Anführungszeichen von der Stromsteuersenkung profitieren, ist es so, dass die um circa 1,5 Cent pro Kilowattstunde entlastet werden.
Herr Jessen.
Frau Einhorn, ich habe Schwierigkeiten, zwei Aussagen von Ihnen miteinander zur Deckung zu bringen. Sie sagten auf der einen Seite, Sie gehen davon aus, dass mit diesem neuen Paket Sie bei der Entlastung in etwa dort landen, was Ihrem ursprünglichen Konzept entsprochen hätte, sagten zum Zeiten, Sie würden aber nicht mit irgendwelchen Zahlen rechnen. Das ursprüngliche Konzept hatte aber genau diese 6 Cent als Inhalt. Das war die Ansage von Herrn Habeck im Mai gewesen. Also wenn Sie jetzt wieder bei dieser Zahl landen, dann kalkulieren Sie doch damit, dass Sie bei den 6 Cent im Ergebnis rauskommen. Oder was verstehe ich da nicht?
Also der Grund dafür ist, dass wir hier von einer Brücke sprechen über die nächsten 5 Jahre. Und in den nächsten 5 Jahren wird sich einfach einiges wahrscheinlich tun noch, was die Strompreise angeht. Es wird sich auch verändern, der Strommix der Unternehmen, die Energieintensität eventuell. Also insofern, wenn man den Stand jetzt betrachtet, die aktuelle Situation auf den Terminmärkten, dann kann man davon ausgehen, dass man ungefähr in diesem Bereich landen wird. Aber wie gesagt, erfreulicherweise sind es ja 5 Jahre, über die wir sprechen. Und insofern können wir da jetzt keine Prognose abgeben. Das wäre bei dem ursprünglichen Vorschlag mit einem festen Strompreis sozusagen anders gewesen.
Wenn Sie, und Sie sagen das dann eben doch, zumindest für den absehbaren Zeitraum, bei Ihrer ursprünglichen Zahl landen, warum sind Sie dann eigentlich nicht eher auf diese Möglichkeit eingegangen? Warum hat das so lange gedauert? Am Ende hat sich dann ja doch strukturell das Finanzministerium oder die politische Partei dahinter durchgesetzt. Warum sind Sie nicht eher darauf eingegangen, wenn es doch zum ähnlichen Ergebnis führt?
Also das Ergebnis haben wir ja gestern zu dritt verkündet. Das ist ein guter Kompromiss, der innerhalb der Regierung gefunden wurde. Und das ist auch Usus so, dass im Regierungshandeln Kompromisse gefunden werden. Es geht jetzt insgesamt nicht darum, zu schauen, wer hat hier gewonnen, wer hat verloren innerhalb der Regierung, sondern es geht ja darum, gute Politik für die Unternehmen, für die Menschen im Land zu machen. Und hier wurden gute Entscheidungen getroffen, die eben eine substanzielle Entlastung und eine Planungssicherheit über die nächsten Jahre bringen. Und das ist ein Ergebnis, was uns alle, denke ich, freut und mit dem jetzt die Unternehmen gut arbeiten können.
Herr Jung. Nochmal zwei Lern- bzw. Verständnisfragen. Wird denn jetzt nur erneuerbarer Strom gefördert werden bei diesem Paket oder wird es dann jetzt auch künftig wieder schmutzigen Strom aus Kohle und Gas staatlich subventioniert werden? Und die zweite Frage, Sie bezogen sich ja gerade auf jetzt einen Plan für die nächsten 5 Jahre, Frau Einhorn, aber ich hatte jetzt gelesen, dass die Entlastungen ab dem Jahr 2026 unter dem Vorbehalt einer Gegenfinanzierung stehen.
Also es hat ja der Kollege eben schon erläutert aus dem BMF, da geht es um die Stromsteuer. Das hat er eben schon gesagt. Die Strompreiskompensation, also das ist ja ein bisschen geteilt zwischen unseren beiden Häusern, die Strompreiskompensation, die bei uns liegt, da sagen wir jetzt, die wird für die nächsten 5 Jahre fortgesetzt. Und die andere Frage war das mit dem Energiemix. Also
ja, es würde ja eigentlich jetzt rein logisch nur Sinn machen, erneuerbaren Strom zu subventionieren, damit die Transformation der Wirtschaft beschleunigt wird, oder?
Also wir sind ja dabei, massiv die Erneuerbaren auszubauen im Strommarktmix. Die tragen jetzt schon zu über 50% zum Strom bei und sollen bis 2030 80% des Stroms ausmachen. Und gefördert wird und auch Steuern werden bezahlt auf den Strom, der eben aus der Steckdose kommt. Und der entspricht immer dem aktuellen Mix.
Gibt es weitere Fragen zum Industriestrompreis? Herr Jessen noch.
Ja, nochmal an Frau Einhorn. Warum macht Ihr Haus die Finanzierung aus dem KTF mit? Der ist ja doch eigentlich zur Förderung der Transformation im Kontext mit Klimaschutz gedacht und nicht zur Industriesubvention, was es jetzt faktisch bedeutet.
Ja, vielleicht kann der Kollege gleich nochmal was zum KTF sagen. Ich kann nur sagen, dass wir ja durch einen gesunkenen Strompreis auch anreizen, dass die Unternehmen noch verstärkt in die Elektrifizierung gehen, also sprich Prozesse so entwickeln, dass sie weg von fossilen Energieträgern, Kohle, Gas, Öl, hin zu Strom, zur Elektrifizierung gehen. Und insofern trägt auch die jetzige Einigung dazu bei, diese Transformation zu unterstützen und auch zu beschleunigen.
Das heißt, Sie haben die Hoffnung, dass die Unternehmen, die dann stärker auf mehr Strom benutzen, sagen, ja, dann ist das aber auf jeden Fall der erneuerbare Strom. Das ist aber bestenfalls ein indirekter Hoffnungsnutzen. Das ist eigentlich nicht der Zweck, für den der KTF eingerichtet worden war. Warum? Deswegen die Frage nochmal, warum machen Sie das dann trotzdem mit, die Finanzierung aus dem KTF?
Was aus dem KTF finanziert wird, steht ja im KTF-Wirtschaftsplan. Wie gesagt, da kann der Kollege vielleicht noch was zu sagen. Und die Unternehmen beziehen immer den Strom, der in Deutschland aktuell angeboten wird. Und da sind wir dabei, massiv den Anteil der Erneuerbaren auszubauen. Haben ganz klares Ziel, dass bis 2030 80% erneuerbarer Strom fließen sollen. Und das ist dann auch der Strom, den die Unternehmen beziehen.
Vielleicht das BMF noch? Wollen Sie was dazu sagen?
Ich habe da jetzt nicht wirklich noch was Eingehenderes zu ergänzen, vielleicht noch mal zur Betonung. Es handelt sich hier um eine breite Einigung. Das sehen Sie auch an der Pressemitteilung des Bundespresseamtes. Der Bundeskanzler hat sich dazu geäußert, der Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck und auch Bundesfinanzminister Christian Lindner, um hier für dringend erforderliche Entlastung für die deutsche Wirtschaft zu sorgen. Und diese Maßnahmen werden jetzt, und diese beschlossenen Maßnahmen werden jetzt gesetzgeberisch umgesetzt und auf den Weg gebracht. Dabei möchte ich es tatsächlich belassen.
Herr Rinke.
Ja, auch nochmal zum KTF. Frage an beide Häuser. Wir stehen ja jetzt wenige Tage vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ob der KTF überhaupt verfassungsgemäß ist. Also ist innerhalb der Bundesregierung Vorsorge getroffen für den Fall, dass das Verfassungsgericht den KTF nächsten Mittwoch kippen wird? Was passiert dann?
Vielen Dank, Herr Rinke, für die Frage. Ich äußere mich hier nicht zu gerichtlichen Entscheidungen, auch nicht im Vorwege. In der mündlichen Verhandlung zu der anstehenden Entscheidung, die Sie hier angesprochen haben, hat sich die Bundesregierung eingehend geäußert, auch im Rahmen der mündlichen Verhandlung. Dazu ist auch berichtet worden. Und mögliche Auswirkungen der Entscheidung werde ich deshalb hier wären, sich dazu zu äußern, das wäre der Teilnahme an Spekulation und das werde ich hier nicht tun, da bitte ich um Verständnis. Die Entscheidung steht aus und die wird abgewartet.
Ergänzung des BMWK?
Aber darf ich nochmal nachfragen? Ich weiß ja nicht, wie das Urteil ausgeht, das können Sie gar nicht kommentieren, aber diese Verabredung, die gestern getroffen wurde, die steht auch, wenn es ein negatives Urteil über den KTF gibt?
Das ist ein anderer Versuch, sich zu hypothetischen Fällen zu äußern, was ich hier nicht tun werde. Herr Rinke, da bitte ich wirklich um Verständnis. Ich kommentiere weder im Vorwege noch im Nachgang.
Wir wollen ja nur wissen, ob eine Vereinbarung 5 Tage hält oder möglicherweise noch länger tragbar ist.
Der Bundeskanzler, der Wirtschafts- und Klimaschutzminister und der Finanzminister haben sich hier auf ein Vorgehen geeinigt und das wird jetzt umgesetzt.
Hey, Jung.
Freunde, wird die lenkende Funktion des Strompreises in Bezug auf die Transformation der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität durch diese neue Subvention jetzt nicht untergraben?
Inwiefern?
Ja, indem man den Strom jetzt wieder billig hält, kann es ja für viele Unternehmen jetzt erstmal wieder so weitergehen, anstatt quasi die nötige Transformation anzustoßen, weil sie weg müssen von billigen fossilen Strom, was Herr Habeck ja immer wieder in den letzten Jahren erzählt hat.
Also ich habe ja gerade schon erläutert, dass die Elektrifizierung ja ein wichtiger Schritt ist, eben gerade weg von den fossilen Energiequellen in der Industrie. Und dass wir gleichzeitig dafür sorgen, dass der Anteil der Erneuerbaren innerhalb des Strommixes auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Wir sehen einen großen Anstieg bei PV, wir sehen einen Anstieg bei Windenergie, den wir gerne noch stark beschleunigen wollen und dafür auch die notwendigen Maßnahmen treffen. Insofern kann ich dem nicht zustimmen.
Und zum KTF, bleibt im KTF denn jetzt überhaupt noch Spielraum für das versprochene Klimageld?
An wen geht die Frage?
Wer immer da rechnet.
Einen Moment. Da würde ich verweisen auf die Übersicht zur Finanzplanung. Das ist alles online aufrufbar auf unseren Internetseiten. Und dabei würde ich es belassen.
Aber die Einigung basiert jetzt ja quasi, also das ist ja eine neue Einigung mit neuen versprochenen Summen. Die werden ja jetzt quasi aus dem KTF gezogen. Das beeinflusst aber nicht die vorgesehene Summe im KTF für das Klimageld der Bürger.
Da habe ich nichts oder? Weiter zu ergänzen zu dem, was ich eben gesagt habe. Die Finanzplanung entsprechend für den Wirtschaftsplan des KTF ist online verfügbar. Und gehen Sie bitte davon aus, dass entsprechende Einigungen, die getroffen worden sind und umgesetzt werden, sich einfügen in die vorhandenen Spielräume.
Gibt es weitere Fragen zum Industriestrompreis? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Lehmer mit einer neuen Frage dran.
Ja, meine Frage an BMI zum Thema Grenzkontrollen zu Polen. Dr. Hatter, Bundesministerin Faeser hat Mitte Oktober so betont, dass diese stationären Grenzkontrollen, wenn nicht wie möglich, vor allem Pendler belasten sollen. Und wir haben mit Gegenteil zu tun, weil an der Grenze bilden sich bis zu 20 Kilometer Staus auf der polnischen Grenze. Gibt es da irgendwelche Überlegungen oder Konzept, die Situation zu entschärfen, ein Gespräch mit Bundespolizei, wie kann man die Situation normalisieren?
Es ist so, dass die grenzpolizeilichen Maßnahmen, die getroffen wurden, ja diverse Instrumente beinhalten, also sowohl Schleierfahndung, die intensiviert wurde in der Vergangenheit, als auch stationäre Grenzkontrollen, die auch flexibel eingesetzt werden können, mit dem Ziel, das Geschäft der Schleuser bestmöglich zu verhindern. Und dabei spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, dass der Grenzverkehr so wenig wie möglich eingeschränkt wird. Dazu hat sich auch kürzlich der Bundespolizeipräsident Roman geäußert. Und das ist ein ganz wichtiges Ziel. Und die Bundespolizei geht auch entsprechend vor, um diese Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.
Und am Montag bei Bund-Länder-Konferenz, Bundeskanzler hat gesagt, dass mit diesen Grenzkontrollen wir werden länger leben müssen. Ich glaube, die nächste Woche sollten die Grenzkontrollen verlängert werden. Werden die verlängert? Und was ist die nächste Stufe? Sind das weitere 20 Tage oder schon 2 Monate?
Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, dass das auch Thema bei der MPK war. Und zu der Frage der Verlängerung der Grenzkontrollen kann ich nur sagen, dass wir zu gegebener Zeit uns dann dazu äußern werden.
Herr Vollrath dazu? Herr Kollege dazu, zu dem Thema? Herr Rinke, dann ist Herr Rinke dran erstmal.
Ja, ich würde die Frage auch gerne an Frau Einhorn stellen, denn wir hatten ja während der Corona-Krise auch schon mal Probleme für die deutsche Wirtschaft durch Grenzkontrollen. Polen ist sehr wichtig als zumindest Zulieferindustrie für Deutschland. Macht sich der Wirtschaftsminister Sorgen angesichts dieser langen Staus, die ja eben erwähnt wurden, dass die deutsche Wirtschaft da noch eine weitere Bremse eingezogen bekommt?
Dazu liegen mir jetzt noch keine Erkenntnisse vor. Müssten wir gegebenenfalls nachreichen.
Herr Lehmann dazu nochmal?
Ja, noch zu Herr Atta. Aber weil Sie haben nicht geantwortet, die nächste Stufe wäre jetzt weitere 20 Tage oder jetzt geht es weiter? 2 Monate, 6 Monate?
Also wie gesagt, wir würden uns dazu äußern, wenn es da was zu äußern gibt, da bitte ich Sie einfach um Geduld.
Ich verstehe, aber das ist rein technische Frage, weil da gibt's die einfach die Stufen und
ich habe meine Antwort nichts zu ergänzen.
Okay. Frau Lehmann, habe ich Sie wahrgenommen zu dem Thema? Oder zu dem anderen Thema? Dann kommt Sie, schreibe ich Sie drauf, dann ist jetzt voll Herr Vollrath dran. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? So. Sehe ich nicht, dann ist Herr Vollrath dran mit einer anderen Frage. Oder einem anderen
Thema. Ja, ich habe eine Frage ans Verteidigungsministerium bezüglich der schweren Brigade, die nach Litauen entsandt werden soll. Die ist ja jetzt erstmal auf 2 Bataillone etwas erleichtert worden. Und das dafür vorgesehene Panzerbataillon in Augustdorf hat ja derzeit keine Panzer, weil die Leopard A6 in die Ukraine geliefert worden sind. Und nach meinen Informationen die ersten 9 A8 erst bestellt sind, und zwar 18 Stück. Ein Bataillon braucht aber über 40. Und die sollen auch erst die ersten ab 2025 ausgeliefert werden, also zu dem Zeitpunkt, an dem das Bataillon dort im Baltikum dann stationiert wird. Und jetzt würde ich fragen, ob Sie mal erläutern können, wie das dann also dort aussieht. Wird dann also ein Panzerbataillon ohne Panzer mit wahrscheinlich dann mäßiger Abschreckungswirkung dorthin verlegt oder nimmt man aus anderen Einheiten die entsprechenden Waffen?
Zunächst mal möchte ich Ihren Informationsstand auf den aktuellen Stand bringen. Es wurde nichts erleichtert. Die Planung waren schon immer, 3 Bataillone dieser Brigade zur Verfügung zu stellen. Das bleibt auch dabei. Dabei werden 2 Bataillone, eins davon haben Sie genannt, permanent vor Ort stationiert werden. Ein weiteres, das ist das schon jetzt vor Ort eingesetzte Bataillon, das sich in der Rotation für Litauen befindet. Das wird weiterhin diese Rotation wahrnehmen, aber eben dieser neu aufzustellenden Brigade vor Ort dann zur Verfügung stehen. Was die Materialausstattung angeht, ist, denke ich, auch deutlich geworden, dass sich der Gesamtpersonal- und Materialumfang der Bundeswehr, was die Planung angeht, nicht ändern wird durch die Dislozierung der Brigade dort, sondern wir nehmen die Planungen, die schon bestehen, und ordnen und gliedern neu um, eben für diese Brigade, die dann Anfang nächsten Jahres beginnend in Litauen stationiert sein wird. Das Bataillon, das benannt ist, 203, ist tatsächlich so, dass das das Bataillon ist, was gerade zugunsten der Ukraine Panzer abgegeben hat. Das ist aber gerade ein Grund dafür, dass wir es nach Litauen bringen, denn mit dem Neuaufwuchs dieser oder materiellen Neuaufwuchs dieses Bataillons kann auch dann vor Ort neu gestartet werden. Diese Panzer sind ja bestellt, auch finanziert und werden, so schnell es die Industrie eben hergibt, und das ist ja für viele materielle Dinge im Moment der Fall in der Bundeswehr, dann die gepanzerte Spitze dieser Brigade vor Ort bilden. Solange gibt es natürlich auch das EFP-Bataillon und andere Möglichkeiten, die Fähigkeiten abzubilden. Aber was die Grundgliederung dieses Bataillons angeht, ist es so, wie Sie sagen, das ist das Bataillon, was jetzt aufgefüllt wird.
Zusatz, Herr Vollert?
Ja, aber das bedeutet ja, also für hier dann quasi wieder das, wie das bisher immer so üblich ist, dass wenn man sagt, wir rüsten da jemanden auf, dass dann andere abgerüstet werden. Also sprich, es gibt ja keinen mehr, wenn auf der einen Seite schon, ich glaube, es dauert ja allein 2 Jahre, bis eine Kanone richtig gebaut worden ist für so einen Panzer. Die werden ja dann so schnell nicht geliefert werden können. Und vor allen Dingen ist die Frage noch bezüglich des Personalaufwuchses. Also wenn ich richtig informiert bin, dann soll die Stationierung in Litauen ja auf Freiwilligkeit beruhen. Das heißt, Sie müssten dann ja entsprechend die Leute auch aus anderen Einheiten, denn die Bataillone werden ja nicht komplett mit ihrem Personal wahrscheinlich freiwillig dahin kommen. Und wenn die umgekehrt, wenn dann in den Orten in Nordrhein-Westfalen und Bayern die Garnisonen entsprechend dann durch andere aufgefüllt werden, ist dann vorgesehen, dass zum Beispiel jetzt Panzersoldaten Artilleristen werden?
Ja, da haben Sie jetzt mehrere Aspekte so ein bisschen vermengt. Ich versuche das mal wie folgt auseinanderzuziehen. Also zum einen, wenn wir das NATO-Force-Model betrachten und die Einmeldung, die die Bundesrepublik Deutschland in die NATO gebracht hat, sind im Grunde 100% der Bundeswehr in die NATO-Verpflichtungen eingemeldet. Das betrifft also alle Verbände, alle Panzerbataillone, alle Panzergrenadierbataillone, die Flugabwehr, die Luftwaffe, die Logistik, die Sanität, Streitkräftebasis. Alle sind in irgendeiner Art und Weise in die Verpflichtung gegenüber der NATO eingemeldet. Insofern ist das kein besonderer Zustand dieses Bataillons. Das wird vor Ort eingesetzt und dort aufwachsen. Es wäre auch für die NATO bereitgestellt worden, wenn es eben in Augustdorf stationiert geblieben wäre. Es ändert sich also nur der Stationierungsort, nicht der Zustand an sich. Was Freiwilligkeit angeht, ist das ein Grundprinzip, was natürlich der Attraktivität geschuldet ist. Es gibt ja noch keine wirklich fundierten Zahlen dazu, wie es gelingen wird, dieses Freiwilligkeitsprinzip bis zum Ende durchzuhalten. Aber auch viele aus der Bundeswehr haben schon öffentlich gesagt, dass das Freiwilligkeitsprinzip nicht das allerhöchste Organisationsprinzip der Bundeswehr ist. Aber es wird möglichst starke Berücksichtigung finden bei der Gestellung des Personals für diese Brigade. Bis Ende dieses Jahres wird es ja auch eine Roadmap geben. Das bedeutet, dass es einen auch infrastrukturell hinterlegten Plan geben wird mit den Litauern zusammen, der auch diese Aspekte berücksichtigt. Wir sind ja derzeit im engen Austausch, um auch diese Aspekte derjenigen, die pendeln wollen, zu berücksichtigen oder eben auch derjenigen, die mit ihren Familien vor Ort eine neue Heimat finden wollen für eine gewisse Zeit. Und das berücksichtigt dann natürlich auch, Angebote zu machen. Ein Punkt ist da, dass entgegen anderen Modellen, die dort auch im Raum standen, wir uns bei der Stationierung in Litauen auf die Großräume, die städtisch geprägten Räume in Litauen konzentrieren, damit eben für diejenigen Familien, die mitziehen wollen, auch eine Möglichkeit der Betreuung und aber auch der Jobsuche und der Wohnungssuche gegeben ist. All das spielt eine Rolle, da kann ich jetzt noch keine weiteren Details nennen, aber was Ausstattung, materielle Ausstattung angeht und Attraktivitätsprinzip ist das, das, was ich im Moment sagen kann.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege dran.
Nehme ich mal das. Meurer, ARD Hauptstadtstudio, eine Frage an das BMAS. Ist da?
Ja, wir wechseln und gerade mal.
Dann noch eine Frage an das BMI, Dr. Atta.
Ich
Ja, es geht ums Bürgergeld. Da gibt es Medienberichte heute, dass es erheblichen Mehrbedarf gibt. Können Sie das erstmal bestätigen und erläutern? Und ja, wie kommt es dazu? Was sind die Ursachen, die Gründe?
Ja, ich kann bestätigen, dass es beim Bürgergeld eine sogenannte überplanmäßige Ausgabe gibt. Das liegt an drei ganz gewichtigen Dingen, insbesondere die Inflation, die schwache wirtschaftliche Entwicklung und auch die hohe Anzahl an ukrainischen Geflüchteten, die, wie Sie wissen, aufgrund der EU-Massenzustromrichtlinie nach einem Aufenthaltsstatus, wenn sie hilfebedürftig sind, natürlich auch Bürgergeld bekommen. Zum Hintergrund, dem Bürgergeldansatz liegt wie immer eine Schätzung zugrunde. Der Ansatz für das Bürgergeld für das Jahr 2023 basiert auf den Wirtschaftsannahmen von Herbst 2022. Und auf Grundlage dieser Annahmen wurde die Entwicklung der Ausgaben für das Jahr 2023 geschätzt. Wie gesagt, das ist ein ganz normaler Vorgang. In der Zwischenzeit sind Faktoren hervorgetreten, ich erwähnte sie bereits, die aktuell die Ausgaben eben steigen lassen. Und die unterjährige Entwicklung verläuft ungünstiger als seinerzeit erwartet. Diese wirtschaftliche Eintrübung spiegelt natürlich auch sich in den neuen Wirtschaftsannahmen von Herbst dieses Jahres wider. Klar ist, wenn man die Kosten natürlich senken will, braucht es mehr Qualifizierung, Weiterbildung und zielgerichtete Unterstützung. Genau dafür steht ja das Bürgergeld, um eben Menschen, die arbeitslos sind, schnell und nachhaltig insbesondere in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu kommt natürlich der Jobturbo für anerkannte Flüchtlinge. Minister Heil und Andrea Nahles hatten den vor kurzem vorgestellt, um auch diese Personen möglichst schnell und nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu bringen.
Frage beantwortet?
Ja, vielen Dank. Ach so, vielleicht können Sie noch sagen, haben Sie Zahlen zu den neuen Anträgen?
Nein, also die Ausgaben für das Bürgergeld sind, der Ansatz liegt bei 23,76 Milliarden und die Berichterstattung von heute kann ich so bestätigen.
Herr Vollrath dazu?
Ja, in dem Zusammenhang würde mich interessieren, es kamen jetzt auch die Zahlen, dass erstmals auch in absoluten Zahlen mehr nicht-deutsche Staatsangehörige Bürgergeld beziehen als Deutsche. Und da würde mich interessieren, weil der Bundesfinanzminister ja neulich meinte, man müsse diese falschen Anreize abschaffen und verhindern, dass zu viele kommen, die von unseren Sozialleistungen profitieren wollen. So hat er sich, glaube ich, ausgedrückt. Ob es da von seiner Seite Ansätze gibt, im Kabinett umzusteuern, weil es ja auch seinen Topf betrifft.
Die Frage geht, glaube ich, an das BMF.
Ja. Soll ich zuerst was sagen?
Vielleicht ergänzt kurz, vielleicht leitet kurz.
Genau, um das nochmal richtig zu stellen. Die zielen auf Berichterstattung ab, wonach Bedarfsgemeinschaften mit Kindern häufiger ausländischer Nationalität sind. Das stimmt, aber in der Gesamtheit der Bezieherinnen und Bezieher bezieht immer noch eher eine Mehrheit deutscher Staatsangehörigkeit als Ausländer.
Und ergänzend dazu vielleicht, weil Sie Hinweise des Bundesfinanzministers angesprochen haben. Der Bundesfinanzminister hat stets darauf hingewiesen, dass es sinnvoller ist, oder die Äußerungen sind zu verstehen, im Hinblick auch auf die schon getroffenen Entscheidungen in der Nacht von Montag auf Dienstag beim sogenannten, teilweise so dargestellten Migrationsgipfel, jedenfalls der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs. In dem Zusammenhang war darauf hingewiesen worden, dass es sinnvoller ist, auf Sachleistungen und Bezahlkarten zu setzen. Dazu hat es ja eine politische Debatte auch gegeben. Die Umsetzung war insoweit auch unklar. Da hat es jetzt eine Entscheidung gegeben. Das ist auch aus Sicht des Finanzministers die effektivste und auch bürokratieärmste Lösung. Und insoweit eher noch, ja, kann man das durchaus trennen von den Aspekten, die der Kollege hier gerade ausgeführt hat.
Herr Rinke dazu.
Ja, nochmal eine kurze Nachfrage, nur um sicherzugehen, dass ich es richtig verstehe. Diese 2,1 Milliarden, die genannt wurden, das sind die Mehrausgaben in diesem Jahr.
Ja.
Was heißt das denn für die Haushaltsaufstellung im nächsten Jahr? Also wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass die Ausgaben höher sind, Geht man jetzt auch in die Bereinigungssitzung dann nochmal mit einem höheren Ansatz und wie sieht der aus?
Ja, also da möchte ich und kann ich gar nicht spekulieren. Das ist den Haushaltsberatungen dann vorbehalten, dort diese Dinge zu besprechen. Aber wie ich schon gesagt habe, im nächsten Jahr, wenn die wirtschaftliche Entwicklung sich besser darstellt, kommen natürlich auch mehr Menschen wieder in Arbeit. Das hat natürlich auch ganz stark mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun, die eben aktuell auch ganz stark in diese Entwicklung mit einspielt.
Aber erwarten Sie denn, dass die Zahlen steigen, auch wenn Sie jetzt keinen Betrag nennen?
Wie gesagt, ich möchte hier nicht spekulieren. Es hängt alles davon ab, wie die wirtschaftliche Entwicklung ist und wie schnell es uns gelingt, Menschen in Arbeit zu bringen. Und da habe ich auch schon an dieser Stelle häufig gesagt, 2/3 der Langzeitarbeitslosen verfügen nicht über eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und da gilt es eben, durch Qualifizierung und Weiterbildung anzusetzen, um eben nachhaltig diese Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Herr Jung.
Nur eine kurze Verständnisfrage ans BMF. Habe ich denn den Minister Lindner richtig verstanden, dass die rund 700.000 ukrainischen Staatsbürger, die aktuell Bürgergeld empfangen, wegen diesen sogenannten Anreizen nach Deutschland gekommen sind? Also weil es hier Bürgergeld gibt?
Mir sind keinerlei Aussagen des Finanzministers bekannt, die auch nur im Entferntesten ihre Darstellung stützen würden. Der Minister hat sich in verschiedenen anderen Punkten dazu geäußert, aber so wie Sie es darstellen, das müsste ich hier tatsächlich zurückweisen.
Ja, ihm geht es ja darum, dass Ausländer hier nach Deutschland kommen und Bürgergeld empfangen. Und die meisten sind ukrainische Staatsbürger, die aus dem Krieg geflohen sind. Ist das ihm auch ein Dorn im Auge, dass hier 700.000 ukrainische Staatsbürger Bürgergeld empfangen?
Nein, Herr Jung, das weise ich ausdrücklich zurück. Die Diskussion und die politische Debatte hinsichtlich unter anderem Sachleistung und Bezahlkarten war detailliert und umfangreich geführt worden. Es hat dazu Entscheidungen gegeben in der Nacht von Montag auf Dienstag, so wie Sie es hier darstellen oder den Eindruck möglicherweise erwecken in Bezug auf die Geflüchteten, die hier Schutz erhalten aus der Ukraine, weise ich hier ausdrücklich zurück.
Also ihm geht es um die anderen Flüchtlinge?
Ihm geht es, der Minister hat sich doch eindrücklich dazu geäußert, es geht um Sachleistungen und Bezahlkarten und die das Zurückdrängen irregulärer Migration nach Deutschland. Das waren unter anderem die Punkte, da war keinerlei Zusammenhang, wie Sie ihn gerade versucht haben darzustellen.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Bürgergeld? Das sehe ich nicht. Da gibt es eine Nachlieferung des BMVG.
Genau, ich habe ja die Bundestagstagung, die sehr spannend verläuft, gerade unterbrechen müssen hier für die Sitzung. Aber mein Team hat mir zugerufen, dass genau der Punkt des Bataillons und der Bestückung mit Panzern durch den Minister eben behandelt wurde. Er hat nochmal deutlich gemacht, dass die 18 Leo 2, die abgegeben wurden, durch Leo 2A8 ersetzt werden. Er hat gerade beschrieben, dass es uns gelungen ist, die Vertragsbearbeitungszeit gegenüber vorherigen Abläufen zu halbieren und es so sehr schnell auch im Mai schon im Bundestag dazu kam, dass die Mittel dafür freigegeben wurden. Und die Anlieferung dieser Panzer beginnt kongruent mit dem Aufwuchs des Bataillons in Litauen. Das kann ich hier auch nochmal unterstreichen. Wir fangen ja im zweiten Quartal nächsten Jahres an, mit Vorauskräften zu arbeiten. Im Laufe des Jahres wird das ein wenig aufwachsen und die eigentlichen Bataillone werden dann wahrscheinlich 2025 Schritt halten mit der dann entstehenden Infrastruktur in Litauen auftauchen. Wahrscheinlich wird es auch dann einen Aufstellungsappell geben und ich bin dann guter Hoffnung, dass da auch ein Leo 2A8 dann schon stehen wird. Danke.
Weitere Fragen nochmal dazu? Andere Fragen noch? So, jetzt fangen wir mal an. Fangen wir mit Herrn Tofik Nia mal an. Sind Sie da, bitte.
Wollte ich schon eine Frage zu Gaza. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk hat das israelische Vorgehen in Gaza scharf kritisiert. Er hat von dem Hintergrund hoher zivilen Opfern von unverhältnismäßigen Angriffen gesprochen. Stimmt die Bundesregierung dem zu? Und Herr Türk hat sich auch für ein Ende der für ein Ende der israelischen Besatzung ausgesprochen. Unterstützen Sie diese Forderung?
Ich erläutere noch mal gerne die Position der Bundesregierung, wie hier schon in den vergangenen Wochen dargestellt, zu Ihrem Fragenkomplex. Die Bundesregierung, Sie kennen unsere Haltung. Israel hat im Rahmen des Völkerrechts das Recht, sich zu verteidigen. Wir haben hier aber auch immer klar und deutlich betont, der Kampf gegen Hamas muss mit größtmöglicher Rücksicht auf die humanitäre Situation, auf all die Menschen vor Ort, unschuldige Frauen, Kinder, Männer geführt werden. Wir sehen das große Leid der Zivilbevölkerung in Gaza und ist natürlich insofern das Kalkül der Terroristen, entsprechendes Leid, einen neuen Nährboden für Terrorismus zu schaffen, indem sie sich ebenfalls hinter zivilen Strukturen, Infrastrukturen, seines Krankenhäuser, Schulen, zivilen Einrichtungen verstecken. Nochmal, um es klar zu machen, in jedem Konflikt müssen die Regeln des humanitären Völkerrechts geachtet werden. Gleichzeitig erkennt dies militärische Notwendigkeiten an und insbesondere muss gleichzeitig der bestmögliche Schutz der Zivilbevölkerung aller Konfliktparteien zum Ziel gesetzt sein. Das ist die Position der Bundesregierung in der Sache, die wir hier schon mehrfach vorgetragen haben.
Und die Besatzung?
Haben wir auch, ich glaube, in der vorletzten Sitzung, ich glaube am 1.11. hat der Kollege Fischer sich ausführlich dazu geäußert, möchte ich gerne darauf verweisen.
Herr Jung, dann Herr Mayer, dann Herr Jessen.
Ich hätte einen anderen Aspekt zu Westbank, also vielleicht die anderen Kollegen zu Gaza erstmal.
Dann fangen wir vielleicht mit Herrn Mayer, dann zu Gaza? Nicht zu Gaza, dann ist Herr Jessen erstmal zu Gaza.
Ja, Frau Deschauer, nun hat Herr Türk seine jüngsten Äußerungen vorgestern gemacht, nachdem er in Rafah sich über die Situation informiert hat. Und er hat dort aktuell gesagt, und da bitte ich auch um eine aktuelle Stellungnahme, er hat gesagt, sowohl die Angriffe, die terroristischen Angriffe der Hamas vom 7. Oktober, als auch die andauernde Geiselnahme seien Kriegsverbrechen. Er sprach dann davon, in Kenntnis der Situation, dass aber auch die Kollektivbestrafung, die Israel im Moment gegenüber den Palästinensern vornehme, den Charakter von Kriegsverbrechen habe. Das war sozusagen eine sehr präzise Benennung, die Herr Türk in seiner offiziellen Eigenschaft als Hochkommissar für Menschenrechte gemacht hat. Wie nehmen Sie diese Äußerung und Bewertung zur Kenntnis? Können Sie sie nachvollziehen?
Vielen Dank, Herr Jessen. Das ist ja die gleiche Frage, die Herr Tofik Nia gerade gestellt hatte. Und ich verweise auf meine, mit Verständnis auf meine eben schon dazu getätigte Einordnung und Aussage.
Nein, das ist nicht die gleiche Frage. Sie haben, ich habe darauf hingewiesen, extra darauf hingewiesen, die Einschätzung von Herrn Türk, der Begriff Kriegsverbrechen, der fiel vor zwei Tagen nach seinem Besuch und er war nicht Inhalt der Frage des Kollegen. Deswegen bitte ich Sie um eine aktuelle Einschätzung. Ist eine Kollektivbestrafung, die durch einen Hochkommissar derzeit sieht, durch die israelischen Reaktionen, das Vorgehen gegen die Hamas, ist diese Kollektivbestrafung nach Auffassung der Bundesregierung das, was man ein Kriegsverbrechen nennt?
Lieber Herr Jessen, wir haben die Äußerungen zur Kenntnis genommen und die Position der Bundesregierung ist wie eben vorgetragen. Ich tue das gerne noch einmal. Israel hat im Rahmen des Völkerrechts das Recht, sich zu verteidigen. Der Kampf gegen die Hamas muss mit größtmöglicher Rücksicht auf die humanitäre Situation, auf unschuldige Frauen, Kinder und Männer geführt werden. Wir sehen das große Leid der Zivilbevölkerung in Gaza und ebenfalls bewerten wir es dahingehend, dass es ein Kalkül der Terroristen ist, sich just hinter ziviler Infrastruktur zu verstecken, hinter diesen unschuldigen Frauen, Männern und Kindern. Und entsprechend nochmal die Einordnung zum Regeln des humanitären Völkerrechts, die in Konflikten gelten, die auch militärische Notwendigkeiten anerkennen, aber auch den bestmöglichen Schutz der Zivilbevölkerung aller Konfliktparteien fordern. Das tun wir auch in unseren Gesprächen. Wir haben auch darüber informiert, dass die Außenministerin derzeit sich auf dem Weg in die Region befindet und intensiv im Rahmen ihrer Krisendiplomatie sich engagieren wird. Das ist die Position der Bundesregierung. Ich habe dem jetzt im Moment nichts hinzuzufügen.
Herr Tofik Nia zu dem Komplex.
Frau Dichler, Sie haben gerade mal die Reise der Bundesaußenministerin in die Region angesprochen. Da hat sie ja wieder für eine Zwei-Staaten-Lösung plädiert. Sehen Sie seitens Israel den ernsthaften Willen für eine Zwei-Staaten-Lösung? Sehen Sie irgendwelche Hinweise?
Die Bundesregierung sieht im Moment eine besonders komplexe und schwierige Situation, in der wir diesem Ziel, was wir als das einzig Versprechende um ein Leben für Israelis und Palästinenserinnen und Palästinenser in Frieden erachten, als besonders erschwert. Nichtsdestotrotz ist das Ziel, auf das hingearbeitet werden sollte. Und das ist die Einschätzung für den Moment. Im Rahmen der Krisendiplomatie geht es jetzt erstmal unmittelbar darum, einer Lösung näher zu kommen. Und dies tut die Außenministerin im Rahmen von vielfältigen Gesprächen. Lassen Sie mich hinzufügen, dass natürlich im Mittelpunkt all dieser Gespräche auch die humanitären Notlagen der Zivilbevölkerung in Gaza, aber natürlich auch Ausreisen von deutschen Staatsangehörigen und natürlich von verschleppten Personen stehen. Insgesamt kann ich noch hinzufügen, dass die Außenministerin sich sehr eng mit internationalen Partnern abstimmt und es auch in all diesen Anliegen Einigkeit im Rahmen der G7, sie kommt ja gerade aus Tokio, Sie haben die Erklärung gesehen, und aber auch im Kreise der EU gibt.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Gaza? Dann ist Herr Jung mit, glaube ich, einem Thema zur Westbank dran.
Ja, zur besetzten Westbank. Frau Deschau, da hatten Sie sich ja letzte Woche Montag schon zugeäußert. Sie hatten diese Angriffe der extremistischen Siedler verurteilt und auch die Besatzungsmacht Israel aufgerufen, die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen. Seitdem hat sich die Lage weiter verschlechtert. Es eskaliert von Tag zu Tag. Es gibt mehr Morde, mehr Vertreibungen. Allein seit dem 7. Oktober sind mehr palästinensische Dörfer quasi entleert worden durch die Siedler als in den letzten 3 Jahren zuvor. Ist Ihre Verurteilung und Ihre Aufforderung in Israel nicht angekommen?
Ich kann die Aufforderung nochmal wiederholen. An dieser klaren Aufforderung hat sich nichts geändert und auch nicht an der klaren Benennung, dass der Siedlungsbau, zu dem wir schon eine klare Position regelmäßig abgegeben haben, hier völkerrechtswidrig ist.
Ja, aber die Situation hat sich jetzt verändert. Es ist noch schlimmer geworden. Sie wollen nichts Neues dazu sagen.
Ich sage Ihnen, was die Haltung der Bundesregierung ist, nach der fragen Sie mich ja, und das mache ich sehr gerne. Und die Einschätzung ist insofern, dass wir weiter dazu aufrufen und entsprechende Einordnung sich nicht geändert hat.
Beobachten Sie denn die Verschlimmerung der Lage seit dem letzten Montag, seitdem wir das zuletzt thematisiert haben?
Wir beobachten die Lage kontinuierlich und unser Appell bleibt.
Herr Tufik-Nier dazu.
Frau Tischer, sehen Sie irgendwelchen Druck, der auf Israel ausgeübt werden muss, was das Westjordanland angeht? Weil die Israelis schaffen ja gewissermaßen Fakten jetzt, indem Palästinenser aus den Häusern vertrieben wird, es zu Massenvertreibungen kommt. Und es kam auch zu Massenverhaftung von mehreren palästinensischen Politikern, unter anderem eine ehemalige palästinensische Knesset-Abgeordnete, Hanan Zoabi. Da hätte ich mal eine Reaktion dazu.
Also sehen Sie mir nach, dass ich Einzelfälle nicht in Gänze kommentieren kann oder hier parat habe. Ich beziehe mich noch mal gerne darauf, was unsere Kollegen hier bereits in der vergangenen Woche kommentiert haben. Ich wiederhole den Appell und wir sind sicher, dass unsere Appelle auch in Israel gehört werden. Die Ministerin ist in Gesprächen aufgebrochen, wird Gespräche weiterführen. Das ist der Stand der Dinge.
Herr Jung dazu.
Von wem werden die in Jerusalem gehört?
Ich wiederhole gerne nochmal, was ich gesagt habe, in Israel. Nee. Ich kann Ihnen sagen, mit wem die Ministerin spricht, aber das ist üblicherweise ihr Counterpart. Und ich bin mir sicher, dass die ganze Bandbreite der Themen, die wir hier auch besprechen, in den Gesprächen zum Tragen kommen. Und darüber hinaus können wir vielleicht dann nächste Woche gemeinsam nochmal hier rekapitulieren zur Reise.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es Fragen, die damit im Zusammenhang stehen, mit der Krise im Nahost?
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann hat Herr Meier die nächste Frage. Wo sind Sie denn? Da sind Sie, ne?
Ja. Frau Hoffmann, aus Hessen kam die Meldung, dass die CDU jetzt mit der SPD Koalitionsverhandlungen führen möchte und Frau Faeser will sich als Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin dazu auch noch äußern. Geht denn der Bundeskanzler davon aus, dass sie als Bundesinnenministerin ihm im Kabinett erhalten bleiben wird und wünscht er sich das auch?
Wenn die Bundesministerin sich dazu noch äußern wird, dann will ich dem nicht vorgreifen. Aber ich wüsste nichts anderes und er arbeitet sehr gerne und gut mit ihr zusammen.
Gibt es weitere Fragen zu einer geplanten neuen Koalition in Hessen? Das sehe ich nicht. Gibt es noch andere Fragen? So, Herr Maurer, fangen Sie mal an und dann Herr Kollege dann
auch. Meine Frage an Herrn Dr. Arter. Der Bundestag beschäftigt sich ja heute nochmal mit dem Polizeibeauftragten des Bundes. Aus Sicht des BMI, aus Sicht der Bundesinnenministerin, braucht es dieses Amt? Wo sehen Sie die Aufgaben? Und zweite Frage dazu, soll dieser Polizeibeauftragte auch die Polizeibeauftragten der Bundesländer koordinieren?
Also wenn das jetzt Gegenstand parlamentarischer Debatten ist, möchte ich mich nicht dazu äußern. Grundsätzliches zu der Aufgabe des Polizeibeauftragten kann ich Ihnen gerne nachliefern. Habe ich gerade tatsächlich nicht griffbereit.
Weitere Fragen dazu? Dann der Kollege dazu, zu einem anderen Thema.
Eine Frage an das BMVG. Es heißt wohl ja, dass in Frankreich derzeit auch derzeit überlegt, ein Angebot zu machen an Saudi-Arabien, seine eigenen Jets zu verkaufen anstatt der Eurofighter, wo Deutschland nach wie vor die Ausfuhr verweigert. Können Sie vielleicht sagen, ob Sie darüber mit Frankreich im Kontakt stehen, sich dort vielleicht koordinieren?
Tatsächlich nicht, weil Rüstungsexportpolitik überhaupt nicht in meinem Verantwortungsbereich liegt und dafür möchte ich auch nicht sprechen.
Alles klar, gut. Sonst hätte ich meine zweite Nachfrage wäre gewesen, ob Sie vielleicht grundsätzlich was dazu sagen können, inwiefern Sie sich mit Frankreich bei Rüstungsexporten koordinieren, aber das können Sie dann wahrscheinlich auch nicht beantworten.
Grundsätzlich ist meine Aussage, dass Sie das nicht kann.
Okay, aber ja, dafür danke. Zuständig wäre ja das BMWK, vielleicht kann das da was dazu sagen.
Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die ganze Frage mitbekommen, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir zu einzelnen Rüstungsprojekten hier ohnehin keine Stellung nehmen und dazu in unseren Rüstungsexportberichten regelmäßig Bericht erstatten.
Und die grundsätzliche Koordination mit Frankreich bei dem Thema Rüstungsexporte?
Wie da? Ja, es gibt teilweise gemeinsame europäische Projekte, aber das ist jetzt sozusagen zu allgemein formuliert.
Also man spricht sich nicht ab, ob zum Beispiel jetzt Frankreich mal ein Angebot hier oder da abgibt und ob man sich da vielleicht gegenseitig Konkurrenz macht. Da gibt es, wie viel Koordination besteht da, wäre meine Frage.
Ich glaube, ich verstehe jetzt Ihre Frage nicht so ganz. Also wenn Rüstungsexporte, da geht es ja um Anträge von Unternehmen,
genau,
die Rüstungsgüter exportieren wollen aus Deutschland. Über diese Anträge entscheidet dann die Bundesregierung gemeinsam im Bundessicherheitsrat und zu einzelnen Anträgen können wir wiederum keine Stellung nehmen, tun dies aggregiert in den Rüstungsexportberichten. Dort wird auch über Rüstungsexporte in einzelne Länder berichtet und wenn es um Gemeinschaftsprojekte geht, so sind diese auch bekannt, also Gemeinschaftsprojekte mit zum Beispiel anderen europäischen Staaten. Da gibt es dann gewisse Verpflichtungen und Abkommen, die Deutschland eingegangen ist. Aber so allgemein, wie Sie es jetzt formulieren, verstehe ich es entweder nicht ganz oder kann dazu nicht sagen.
Verstehe.
Gibt es weitere Fragen dazu? Dann hat der Jung jetzt die letzte Frage für heute.
Ja, erst eine Erinnerung an das Landwirtschaftsministerium, dass wir noch Zahlen bekommen von Mittwoch. Es ging um die Zahl der Nutztiere. Sie wollten da weniger haben. Die Klimawissenschaftler sagen, es muss eine Halbierung stattfinden. Sie wollten uns die Zahlen nachreichen. Können Sie uns die nennen?
Wir lassen Frau Galle mal gerade nach vorne.
Ja.
Und dann.
Da.
Die
Zahlen aus dem agrarpolitischen Bericht reichen wir gerne noch nach. Da sind wir dran. Grundsätzlich hat meine Kollegin gesagt, dass der Umbau der landwirtschaftlichen Tierhaltung ein zentrales Projekt der Bundesregierung sind. Wir wollen die Tierhaltung in Deutschland zukunftsfest machen. Daran sind wir dran und haben einen wichtigen Schritt mit dem Tierhaltungskennzeichnungsgesetz bereits getan.
Ja, danach hatte ich ja nicht gefragt. Ich wollte wissen, was Ihr Ziel ist, wenn Sie weniger Nutztiere haben wollen.
Wir wollen weniger Tiere besser halten, so wie auch schon am Mittwoch gesagt.
Wie viel weniger?
Dazu werden wir uns nicht äußern.
Das haben Sie gerade versprochen, dass Sie die Zahlen liefern.
Wir haben Ihnen versprochen, dass wir Ihnen zur Reduktion, die bisher passiert ist, etwas nachliefern. Nee. Und das tun wir auch gerne.
Das möchte ich widersprechen. Das war ausdrücklich nicht die Frage. Sie müssen ein Ziel haben, wie viel weniger Tiere Sie haben. Aufgrund der Nachhaltigkeitsziele, die Frau Hoffmann uns am Mittwoch genannt hat.
Herr Jung, ich verstehe Ihre Frage. Ich verstehe auch Ihr Wissen. Wissbegierigkeit. Aber die Bundesregierung antwortet leider so, wie sie antwortet. Das müssten Sie in Ihrer Berichterstattung dann berücksichtigen. Das war nur wir. Es ist ja hier kein Diskussionsclub, das wissen wir doch. Gibt es weitere Fragen heute noch? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich und wünsche ein schönes Wochenende.